Ja, geht es so? Gut. Geh, lauf und ruf zu deinem Freund. Haben wir gesungen von der Jungschar. Super habt ihr es gemacht, Jungschaler. Die Jungschar-Mitarbeiter haben sich noch irgendwo gut versteckt in der großen Masse und haben von hinten mitgesungen. Wir haben letztes Jahr auch das Thema Tiere gehabt und Schöpfung. Und dieses Jahr, ja, haben wir als Thema Geh, lauf und ruf zu deinem Freund. Wir haben das Thema Mission in der Jungschar, Missionare. Und haben uns einen Missionar aus der Bibel angeschaut, einen ja ziemlich erfolgreichen, wenn man so anschaut, was er so an Aufwand und Ertrag hat, schläft im Schiff und das ganze Schiff wird zu einem anbetenden Schiff am Schluss, geht mürrisch in eine Stadt, hockt sich draußen hin und ärgert sich und die ganze Stadt bekehrt sich. Ihr wisst bestimmt, um wen es geht. Es geht um Jona und möchte heute aus Jona die ersten drei Verse vorlesen und da ja ein paar Gedanken weitergeben. Drei Gedanken, drei Verse, drei Punkte aus Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und da heißt es: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, indem er sprach: Mach dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und er gab sein Fahrgeld und stieg in das Schiff hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ja, das Thema ist Jona und weil ich mir Namen nicht so gut merken kann, aber Zahlen sehr gut, habe ich den Jona in eine kleine Zahl verwandelt, 1867. Das ist die Gliederung sozusagen meiner Predigt der Worte. Jawohl, da drüben sind ein paar Jungschaler, die waren letztes Jahr am Zeltlager dabei, die sind Detektive, die haben gleich festgestellt, 1867 enthält drei Zahlen und eine davon ist eine Doppelzahl. Ich sehe die Geste schon. Wir kommen dann dazu, Solomon. Du kannst dann das vor allen vorführen, bitte. Ja, also ich mag gern Zahlen. Als Merkhilfe 1, 8, 6 und 7. Und ja, die erste Zahl ist das erste. Was finden wir im ersten Vers? Was ist das allererste, was wir hier bei Jona sehen können? Und ich finde es so schön, weil wir das eigentlich immer wieder in der Bibel feststellen können. Da heißt es: Und das Wort des Herrn erging an Jona. Das erste ist Gott, er ist da, er handelt, er redet. Und ich denke, das finden wir ja immer wieder in der Bibel, schon gleich ganz, ganz, ganz am Anfang, wo ganz viele Einsen stehen. Ne? 1. Mose 1, Vers 1 geht schon los. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn wir das erste Kapitel durchschauen, ist Gott da und er spricht und er redet und er schafft und er macht. Im Endeffekt ist er der Erste auch in deinem Leben. Er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht. Und wenn wir Hebräer 12, Vers 2 anschauen, stellen wir fest, dass er auch in unserem Glaubensleben der Erste ist, der Anfänger und Vollender heißt dort. Und ja, so gibt es viele Bibelstellen. Wir singen Lieder, dass wir ihn lieben. Und in 1. Johannes 4, Vers 19 heißt, dass er uns zuerst geliebt hat. So können wir ihn auch lieben. Er ist der Erste und der Letzte. In der Offenbarung kommt es öfter mal vor. Und ja, ich denke, so ist ein erster Punkt, den ihr euch merken könnt, die Nummer 1. Gott ist der Erste, der hier bei Jona handelt. Könnt auch gerne mal die anderen Propheten anschauen, waren ja auch alles so Missionare. Da geht's ganz oft im ersten Vers gleich los, dass Gott redet, einen Auftrag erteilt. Und natürlich ist es dann auch immer gleich die Frage an mich: Ist Gott auch der Erste in meinem Leben? Der Erste, wenn ich morgens aufstehe, die ersten Worte, die ich lese am Morgen, die ersten Nachrichten, die ich konsumiere, oder die ersten Worte, die ich rede im Gebet. Was ist bei euch so zu Hause das Erste am Morgen? Und ja, das ist so die Frage, die ihr euch mitnehmen dürft, zu der Eins, zu dem Ersten. Und jetzt steht da groß die WM an, da gibt es ja auch viele Erste. Und der Allererste, der sitzt dann nachher oben auf dem Siegerpodest, darf sich Weltmeister nennen, hat gegen alle in der Welt gewonnen, hat alle besiegt. Wir haben gerade schon ein Lied gesungen von jemand, der auch gesiegt hat, ne, Sünde, Tod und Teufel. Gibt es ein anderes Lied? Jungschaller, aufpassen. Hier vorne hat man einen guten Blick. Ja, und wenn der Weltmeister dann gekürt ist, der Sieger oben steht, dann jubeln ihm alle zu und alle freuen sich an ihm und folgen ihm. Und ich habe noch ein anderes Bild von einem Sieger gefunden, dem auch viele Leute zujubeln. So könnte das ausschauen. Ein Siegeszug. Vorne ist der große Sieger, der die Schlacht gewonnen hat, der Triumphator oder der Feldherr. Hinten nach kommen seine Soldaten und ganz am Ende die Leute mit Bart, so wie ich, die besiegt worden sind, die Gefangenen. Und ja, Paulus spricht einmal von sich, dass er auch besiegt wurde, dass er zu denen hinten gehört, dass er der Allergrößte der Sünder ist, der Verfolger der Gemeinde. Und ich denke, da passt sehr schön der 2. Korinther 2, Vers 14 dazu, wo Paulus danach er sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Ja, Paulus bedankt sich dafür, dass er besiegt wurde, dass er mal hinten in Ketten weggeführt wurde. Blind musste er geführt werden nach Damaskus, konnte nicht sehen. Und dann konnte er sehen und sagt, Gott Dank, dass er besiegt wurde, dass Jesus nicht nur Sieger ist in der ganzen Welt und der Erste, der alles macht, sondern in seinem Leben ganz persönlich Sieger wurde, ihn besiegt hatte, weil besiegen bei Jesus immer lieben heißt. Das ist letztendlich auch die ganze Geschichte, die sich durch Jona hindurchzieht, dass Gott ist, der handelt, dass Gott in seiner Güte und Langmut und Barmherzigkeit und Liebe retten will, besiegen will, den Menschen, der auf falschen Wege ist. Ja, und so heißt es in Römer 5, Vers 8, dass er, als wir Sünder waren, ja, für uns gestorben ist, oder in Vers 10, in Römer 5, Vers 10, dass, als wir Feinde waren, hat er uns durch seinen Tod versöhnt und dann so schön durch sein Leben, ja, Rettung geschenkt. Und ich denke, das ist ein recht schönes Bild, wo wir uns, ja, immer wieder fragen dürfen, ist Jesus nicht nur Sieger und toll? Er hat gesiegt über die Sünde, über den Tod, über den Teufel. Heute Morgen haben wir in der ersten Stunde uns ganz damit beschäftigt, wie er das gemacht hat, verachtet, verspottet, verhöhnt, aber dass er auch in meinem Leben Sieger wurde und dass ich Gott danken kann, dass ich besiegt wurde, dass ich nicht mehr Feind bin, sondern ja in Jesus Christus dazugehöre. Und ja, so ein Sieger, der setzt sich dann nachher auf den Thron als Feldherr, als König, und das ergibt dann die nächste Frage, wo die Nummer 1 in meinem Leben dann ist. Wir haben schon von unserem Herzen gesungen, dass sich sehnt, dass man ihn wieder sieht. Die Frage ist, ob sich das Herz auch danach sehnt, dass auf dem Thron des Herzens der Herr Jesus jetzt schon sitzt, jetzt schon als Sieger und König, als Erster da Platz nimmt, oder ob das mehr mein eigenes Ich ist. Ich möchte bestimmen, ich möchte mir gerne Sorgen machen, ich möchte meinen Tag selber organisieren. Was ist das Erste? Ja, was mir in Gedanken kommt, wenn ich Sorgen und Probleme habe, also Sorgen sind so mein großes Problem, da sitzt ganz schnell immer ich drauf und habe viele Gedanken, wie ich die lösen kann und vergesse, dass ich einen großen Sorgenlöser-Sieger habe, den Herrn Jesus. Ja, und wenn der Jesus König ist, das passt dann auch ganz gut zum Jona, denn der Jona kam aus dem Volk. Aus welchem Volk kam Jona, Jungs? Aus? Wer weiß es? Dürfen wir auch die Mädels was sagen? Wissen wir gar nicht. Er kam, die Teenies nehmen doch auch Jona durch, habe ich gehört. Also eigentlich müssen es alle wissen. Und die Jungschale, die Kinderstunde hat vom Baal gesungen. Aus ja dem Volk von Israel. Und in 2. Mose 19, Vers 6 hat Gott den Israeliten gesagt, dass sie ein königliches Priestertum sind. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Das hat er nämlich auch der Gemeinde mal gesagt, in 1. Petrus 2, Vers 9. Aber die Israeliten hatten den Auftrag, ein königliches Volk zu sein. Sie haben einen König. Wenn wir uns die Geschichte von Israel anschauen, stellen wir fest, dass das leider nicht so war. Irgendwann mal riefen sie zu Samuel, wir wollen einen König, so wie alle anderen. Bekamen dann den Saul, gab viele Probleme, hatten anscheinend nicht registriert, dass sie schon längst einen König haben. Ja, und ganz am Ende der Geschichte sagen sie, die hohen Priester, zu Pilatus, wir haben keinen König, außer den Kaiser. Also auch am Ende der Geschichte zeigt sich, Gott war nicht ihr König, nicht real in ihrem Herzen, schon gar nicht, aber auch im Lebensumfeld nicht. Sie mussten sogar dann noch von dem Ungläubigen ein Schildchen über Jesus lesen, dass er der König der Juden ist. Und dann wollten sie noch diskutieren, dass er das nur behauptet hätte. Also im Endeffekt, Israel hatte einen König, aber sie hatten keinen. Er war da, Gott war ihr König, er wollte sie führen, er wollte sie leiten, er wollte ihnen helfen. Aber sie wollten ihn nicht hören, sie wollten ihn nicht bestimmen lassen, sie wollten nicht gehorchen, sie wollten nicht nachfolgen. Das zieht sich durch und ja, das zieht sich ein bisschen auch durch die Geschichte von Jona, der diesen König kannte, der ihm einen Auftrag gegeben hat und dem er auch nicht folgen wollte. Und ich hoffe, es zieht sich nicht durch unser Leben, weder als Gemeinde, wo wir als 1. Petrus 2, Vers 9 ja auch ein königliches Priestertum sind und einen König, den Herrn Jesus haben, sondern auch persönlich in unserem Leben, dass wir uns da bewusst machen, Jesus hockt da auf dem Thron. Wenn nicht, lass ihn drauf, lass dich besiegen. Er meint's gut, wir singen schöne Lieder von ihm, wie er in Liebe uns zugetan ist und uns helfen will. Ja, und das war so die Zahl Nummer 1, also der Erste, der handelt, ist Gott. Der Erste in unserem Leben sollte Gott sein, der Herr Jesus, der ist der Sieger, er sollte König, das erste Wort in unserem Leben haben. Und wenn, ja, so ein König und Herr Chef ist und was sagt, dann kommt die nächste Zahl, die Zahl 8. Dann heißt es, Achtung, bitte beachten, Obacht geben, Acht geben. Ja, ist ganz wichtig, ne? Viele Kinder und Erwachsene hören, ja, aber hören nicht wirklich zu oder verstehen das, was sie sagen, aber sind gar nicht einverstanden. Und die Frage ist, selbst wenn ich einverstanden bin, ob ich es dann tue. Und deswegen Achtung. Und besonders schön finde ich, wenn die Acht umfällt, denn es geht nicht nur um heute oder um morgen, sondern es geht nämlich letztendlich um die Ewigkeit. Ja, wenn Gott redet, hör zu. Er hat eine Botschaft für die Ewigkeit. Ja, die Botschaft, die Jona hatte, die ist irgendwie komisch, finde ich. Denn die Botschaft heißt, mach auf. Geh, predige gegen Ninive. Ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Botschaft von Gott schon mal so weitergegeben habt zu jemandem. Na, du bist ein Sünder, du kommst in die Hölle, fertig. Mehr sagt er eigentlich nicht, mehr ist da nicht drin. Wir erzählen ja lieber, Jesus hat dich lieb und schön, aber nichts zu hören. Hat mich sehr an den Herrn Jesus erinnert oder Johannes der Täufer, weil deren ersten Worte waren auch nicht so, kommt her, ich habe euch lieb, sondern tut Buße, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und da habe ich mich schon gefragt, warum kriegt der Jona diesen Auftrag, den Niniviten das zu sagen? Also wenn er es den Israeliten gesagt hat, wäre klar, ne? Die kennen seit Jahrhunderten Gott. Die haben die 10 Gebote, die hatten Engel, die hatten Wunder, die hatten Mose, die hatten Propheten. Eigentlich wussten sie alles, da kann man sagen, das habt ihr alles nicht beachtet. Ihr, ja, geht verloren. Aber den Niniviten, kann man denen das einfach so sagen? Und ja, wir hatten gestern Männergrillen, da hat einer der Brüder den Römerbrief angesprochen, kurz im Gespräch. Und das ist natürlich sehr schön, weil Römer 1 bis 3 zeigt uns sehr schön, warum das nicht nur für Israel gilt. Weil ja in Römer 1 steht, dass die ganze Schöpfung uns zeigt, dass es einen Gott gibt. Erst letzte Woche haben wir ein ganz kleines Baby wieder gesehen, wunderbar, alles dran, wie das da geschaffen wurde, ohne Zufall, sondern von einem Schöpfer. Und wenn wir in die Natur schauen, kann man sich das überlegen. Und ich hatte in meiner Schul- und Studienlaufbahn 2 Lehrer, ein Lehrer, ein Professor, die beide nicht an Gott geglaubt haben, aber beide auch nicht an Evolution, weil gesagt hat, das geht statistisch überhaupt nicht, wahrscheinlichkeitsmäßig. Schade, dass sie nicht den Schritt weitergegangen sind, wo es dann herkommt, aber Römer 1 sagt uns, in der Schöpfung kann man sehr schön sehen, dass es einen Gott gibt. Und in Römer 2 heißt dann, dass Gott noch allen das Gesetz ins Herz geschrieben hat und noch das Gewissen dazu gegeben hat, also sozusagen 3 Zeugen, na, wie es in der Bibel heißt, 2, 3 Zeugen, wird alles bestätigt, kann jeder Mensch eigentlich feststellen, morden, lügen, Ehebrechen, stehlen, haben die meisten Länder ja auch als Gesetz, passt nicht zu dem, wie wir als Menschen gemacht worden sind und haben da die Möglichkeit, den richtigen Weg zu finden. Und dann gibt's natürlich noch, wir hatten schon den 2. Mose 19, Vers 6 angesprochen. Israel war ein königliches Priestertum. Das eine haben wir schon. König hatten sie nicht und eigentlich waren sie alle Priester. Steht da dick und fett in 2. Mose 19, Vers 6. Und wenn man dann überlegt, was kurz danach passiert, da bekommen sie 10 Gebote und die sind noch gar nicht unten beim Volk, schon sind sie gebrochen, versagt. Ist es doch so, dass da aus Ägypten 3.550 Männer waren es, mit ihren Frauen, mit den Kindern, also 600.000 Missionsfamilien, sozusagen Priesterfamilien ausgezogen sind, die für die ganze Welt das Evangelium eigentlich hätten weitergeben können. Und der Jesaja spricht schön in Kapitel 49, Vers 6 von seinem Knecht des Herrn, das wunderbar auf den Herrn Jesus passt, aber in dem Fall durchaus auch auf die Israeliten, dass sie zum Licht der Nationen gemacht sind, dass sie die Rettung bis ans Ende der Erde bringen sollten. Bei Salomo kann man das ein bisschen sehen, da war die ganze Herrlichkeit da und alle sind nach Israel geströmt, um diesen Gott kennenzulernen und zu hören von der Weisheit, die er Salomo gegeben hat. Aber eigentlich wäre es Aufgabe von Israel gewesen, für alle Völker, auch für die Nineviten drüben als Priester vor Gott einzustehen, ihnen die Botschaft zu bringen, so wie letztendlich ja auch, wenn die Gemeinde im Petrusbrief als königliches Priestertum beschrieben wird, wir alle auch als Priester für unsere Nachbarn oder wie wir es im Lied gesungen haben, für die in der Arbeit, für die im Waisenhaus, für die im Altenheim, in jedes Haus einstehen dürfen und die Botschaft weiterbringen dürfen. Ja, das war sozusagen die Acht, die Botschaft, die man weiterbringen darf. Achtung, Achtung, Jungs. Jetzt kommt ihr gleich dran. Die zweite Zahl. Erstens, Gott ist der Erste. Die Frage ist, ob er auch der Erste in meinem Leben ist. Und zweitens, gib Acht, was er zu sagen hat, dass du das auch weitergeben kannst. Ja, und dann kommt die letzte Zahl. Denn wenn Gott natürlich der Erste ist und etwas sagt, dann kommt Vers 3. Und der Vers 3 beginnt bei mir mit einem dicken Aber. Aber Jona machte sich auf, um wegzulaufen. Der König ist da, die Botschaft ist da. Aber er entscheidet sich für etwas anderes. Ja, die große Entscheidung. Und komm, Salomon, nach vorne. Du kannst es mal zeigen. Kannst ja noch 2, 3 Leute mitnehmen. Hier, 6, 7. Auf geht's. Ihr kommt nach vorne. Die anderen sehen das gar nicht. Levi, Salomon. 1, 2, 3. Los geht's. Entscheidet euch. Da mache ich's vor. Also, 6, 7 geht so. Man stellt sich hin, wackelt mit den Händen und sagt 6, 7, 6, 7. Dann filmt es einer, stellt es auf YouTube und der wird reich. Der nächste klebt es auf ein T-Shirt, verkauft wieder ein paar T-Shirts. Das ist 6-7. Oder? Bedeutet es was anders? Ja, also ab heute bedeutet es was anders. Ab heute erinnert ihr euch immer daran, 6-7 ist die Erinnerung an Galater 6, Vers 7. 6-7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Genau, Lernvers, zu spät. Heute könnt ihr kein Lernvers aufsagen. Galater 6, 7. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wenn er auf sein Fleisch sät, wird er vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja, und ich finde, das passt wunderbar auf den Jona. Na, da ist der Erste, Gott. Er gibt noch 8, weil er hört, was er sagt. Und dann kommt 6, 7, er muss sich entscheiden. Fleisch oder Geist? Folge ich Gott oder nicht? Und immer wenn ihr jetzt in der Schule 6-7 hört, und vielleicht können wir das ja als Jungschargruß einführen, ne? Die Jungschaller begrüßen sich jetzt immer 6-7, heißt es, heute schon entschieden. Heute schon entschieden, Bibel zu lesen oder was anderes, auf dem Handy morgens Social Media oder Bibel lesen, kam ja auch am Handy, gebetet oder, ich denke lieber an meine Sorgen, Termine, was an diesem Tag meistens ansteht, wenn Arbeit ist. Ja, beim Jona war klar, er hat sich für 6 entschieden, wenn wir 6 sogar noch nehmen als biblische Zahl für den Menschen, ne? Und 7 vollkommen Gotteszahl, 6, 7, ist davongelaufen und hat das Verderben geerntet. Sturm, Unwetter, fast ein Schiffbruch und noch mehr verschluckt im Bauch des Wales, wusste nicht, ob er da jemals wieder rauskommt zuerst. Ja, und ich finde es noch interessanter, weil es ist auch wie bei Jona in Kapitel 1, Vers 6 und 7, 6, 7, kommt nämlich jeweils der Ungläubige zu dem Gläubigen und sagt ihm, heute schon gebetet, heute schon Zeugnis gegeben. Ja, da ist der Gläubige, der wird vom Ungläubigen erinnert an seinen Glauben. Und ich denke, das können wir alle mitnehmen, die Schüler jetzt besonders. Wenn in der Schule wieder einer 6, 7 macht, dann sagt der Ungläubige Mitschüler, heute schon an Jesus geglaubt, heute schon entschieden. Für Vordrängeln oder anderen vorlassen, für Schwätzen oder freundlich sein. Es gibt viele Möglichkeiten in der Schule, aber natürlich auch für uns in unserem Leben. Also wenn wir uns sofort sonntags immer so begrüßen, 6-7, das kann man machen. Also habe ja ab und zu bei Gehörlosen Kinderstunde gemacht. Also die Kinder waren nicht gehörlos. Und das ist ja schön, weil da redet vorne ein und hinten versteht es jeder sofort. Ne? Und 6-7, das versteht jetzt sofort, egal ob da hinten einer sitzt oder nicht. Man kann mit jedem kommunizieren. Entscheide dich für das, was dein Fleisch gerne mag oder was Gott will. Entscheide dich, ja. Oder lass dir von den Ungläubigen oder den Gläubigen sagen, 6-7, heute schon entschieden. Also Jona schlief, er hat nicht gebetet, alle haben gebetet, aber der Gläubige hat nicht gebetet, dann kommt er, heute schon gebetet. Nächsten Vers gleich, sag mir dein Zeugnis, wo du herkommst, weil das Los hat gesagt, du bist schuld. Und das können dann vielleicht auch wir erleben. Vielleicht ist es sogar der nächste Schritt, denn früher hatten alle das Bändchen, what would Jesus do? Ich weiß nicht, wer hat das Bändchen noch? Mal Hand hoch. Ah, da sind noch ein paar, jawohl, die sich erinnern wollen, was würde Jesus tun? Jesus ist mein König, ich bin aus dem königlichen Priestertum, ich will daran denken, mich für Jesus zu entscheiden. Und weil wir es oft vielleicht zu wenig tun, hat Gott jetzt wunderbar einen Trend über YouTube uns geschenkt, 6-7, dass uns die Ungläubigen daran erinnern, heute schon entschieden, für Jesus oder nicht. Ja, und es ist natürlich nur eine Aufforderung, sich zu entscheiden. Und wir haben ja im Sommer das große Zeltlager, Sommerlager, und es geht um Griechenland. Und da ist mir eingefallen, dass ich mit meiner Frau mal in Griechenland unterwegs war, und da habe ich dieses Schild gesehen. Da könnt ihr schon mal üben. Idiotico Parking. Ja, ich habe mir gedacht, die Griechen, die haben Humor, nicht? Das ist ein Garagentor, nur ein Esel parkt davor, habe ich mal in Deutschland gelesen. Und ja, wer da parkt, ist wohl ein Idiot. Hab dann, nein, ich habe nicht gegoogelt, weil es gab noch kein Google damals, das war Yahoo oder so, die Suchmaschine bedient, und er hat mir gesagt, das heißt einfach Privatparkplatz. Und fand ich ganz schön, dass bei den Griechen, deswegen nenne ich es Idiotentest, der Idiotiko, der Idiot oder Idiotes, einer ist, der privat ist. Und es kommt, ihr wisst es vielleicht, von den Griechen, die haben ein großes Volk, und das Volk hat für das Volk Demokratie erfunden, und es war ganz wichtig, dass man sich für die Volksgemeinschaft einsetzt und, ja, Bürgermeister, Landrat, ich weiß nicht, wie es da alles heißt, im Senat bei den Griechen, sich einsetzt für das Wohl aller, und wer sich nur um sein Zeug gekümmert hat, der gehörte halt zu den Idiotes. Das war jetzt keine Beschimpfung, aber der hat halt nicht sich um die Allgemeinheit gekümmert. Hallo, genau. Kann man sagen, hallo, warum kümmerst du dich nicht um die Gemeinheit? Allgemeinheit, nicht Gemeinheit. Ja. Und der Idiotentest findet sich, denke ich, die ganze Bibel durch. Ne? Immer schön 6-7, entscheide dich, was willst du tun? Willst du dich für die Allgemeinheit kümmern? Das geht schon los beim Kain und Abel. Soll ich mich um meinen Bruder kümmern? Ich kümmere mich nicht um mich. Jonah, soll ich mich um meine Feinde kümmern? Ich kümmere mich um mich. Gibt viele Geschichten. Ne? Soll ich den Tempel bauen oder lieber mein Haus? Soll ich den Zehnten geben oder lieber alles in meine Scheunen machen? Die Israeliten hatten da ganz viele 6-7 Situationen, sich zu entscheiden und den Idiotentest zu bestehen. Mache ich das für die Allgemeinheit, mache ich es für Gott, für meine Nächsten, den anderen höher achten, den Nächsten lieben wie mich selbst, oder geht es nur um mich und nicht um Gott? Letztendlich die Frage, wer sitzt auf dem Thron im Herzen? Hockt da ich ganz privat und kümmere mich um meins, oder sitzt da Gott drauf? Ja, das war 1867, 1, 8 und 67. Möchte mal kurz zusammenfassen. Die 1 stand für die Frage, ist der Herr Jesus der Erste in deinem Leben? Ist sein königliches Wort wirklich das Erste? Zeitlich jetzt gleich am Morgen, wenn ich aufstehe, aber auch wenn ich ein Problem habe, dass ich mich an ihn wende als allererstes und nicht irgendwelche anderen Ratgeber suche, sitzt er auf dem Thron meines Herzens jeden Tag, und ja, kommt dann die Achtung, achte ich darauf, was er sagt, dass es ja um die Ewigkeit geht, dass ich auch diese Botschaft nicht nur für mich vernehme und die Bibel lese, sondern sie auch gerne anderen weitergebe. Und dann kommt 6-7, die große Entscheidung ab sofort für jeden, der das sieht, wann auch immer das jemand macht, genau. Ihr seid Entscheidungshelfer dann, Jungs, könnt den ganzen Tag durch die Gemeinde laufen. Hast dich heute schon entschieden, nach Galater 6, Vers 7, nicht aufs Fleisch zu vertrauen, sondern auf den Herrn Jesus, auf den Geist. Und ja, den Idiotentest bestanden, nicht an dich selbst gedacht und zu den griechischen Idiotest zu gehören, die nur an sich denken, sondern an die anderen, an ja die, die um uns herum sind. Deswegen haben wir ja auch das Lied gesungen, geh, lauf und ruf zu deinem Freund. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Na, die Jungschaler können zu ihren Freunden laufen und sie zur Jungschar einladen. Wir haben viele Eltern hier, die Pflegekinder haben, die letztendlich zum Waisenhaus rufen. Wir führen euch heraus und die Kinder bei sich aufnehmen, ein mega Missionsprojekt. Man kann zur Gemeinde einladen. Man kann, ich habe da hinten ein paar Flyer ausgelegt zum Fußball-WM, den einen oder anderen darüber vielleicht ansprechen. Oder für die Kinder, wir haben noch ganz viele Volltreffer-Hefte, die man auch seinen Freunden mitgeben kann. Ja, ich arbeite ja bei der Emmaus-App mit, ein Werkzeug für dich und deine Mission. Kann man auch sich überlegen, ob er das verteilen will. Hab hinten für jedes Kind so einen schönen orangen Chip. Den könnt ihr mitnehmen und das nächste Mal, wenn eure Mama einkaufen geht, lasst ihr den einfach im Einkaufswagen drin. Da steht nämlich drauf, dass Gott für dich schon bezahlt hat und vielleicht liest sie einen und macht sich darüber Gedanken. Und ich denke, ihr habt noch viele andere Ideen. Eine Möglichkeit wäre auch, ne, wir haben schon gehört, in der Kinderstunde mitzuarbeiten. Oder wer sein Griechisch weiter ausbauen will und nicht nur Idiotikos jetzt lesen können, kann auch am Zeltlager mitarbeiten. Vor allem Männer mit Erfahrung oder ohne Erfahrung, die Erfahrung lernen wollen, können wir in der ersten Woche noch gut brauchen. Ich glaube, wir haben eine große Möglichkeit, die Gemeinde heute zu verlassen und ins Missionsgebiet aufzubrechen und hoffentlich nicht wie Jonas davon zu laufen, sondern 6-7 uns für den richtigen Weg zu entscheiden. Amen.